wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Oval. So ein Oval. Und wenn die glatte Fläche guckt zu deinem Mund.
So.
Und halt so ein Stück weg, nichts, nicht so nah.
So? Also das Brummen kann man damit regeln.
Ja. Das Rauschen lauter machen.
Ja, das ist cool.
Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast von und mit dem Musikmachen mit Johnny, Janni und Manny, unserem Gast für heute.
Hallo.
Denn wir sind im schönen Aachen, am Dreiländereck.
Ja.
Im sonnigen, grünen Aachen sind wir eingekehrt und der Manny hat uns bei sich zu Hause aufgenommen, liebevoll.
Ja.
Sind eigentlich nur gekommen, um mal rauszufinden, was er so macht. Ja, und warum eigentlich?
Er macht auf jeden Fall schon mal einen sehr guten Milchkaffee.
Ja, danke. Also den mache ich ja täglich. Ne? Und dann,
nicht schlecht.
Wenn man was täglich macht, tägliche Routine ist ein guter Schlüssel für einen guten Milchkaffee.
Ich kann dir erstmal vorstellen, wer du bist, beziehungsweise was du machst.
Ah ja, das ist gut.
Ich verrate euch mal,
ja,
was er macht. Und zwar, er ist antreibende Kraft im Projekt, ja, Manny mit R geschrieben. Die machen so Deutsch-Rock, Deutsch-Punk, Pop-Punk vielleicht. So ein Mix oder vielleicht doch nur Punk.
Genau, richtig. Ich würde es halt noch ein bisschen anders formulieren. Also ich heiße da Samuel und Manny ist mein Spitzname von früher. Und als ich dann das neue Projekt, also damals habe ich dann wirklich gedacht, dass so ein Projekt ist, angefangen habe, braucht das irgendwann einen Namen und dann habe ich meinen Spitznamen genommen. Und mittlerweile ist aber alles, was ich musikalisch mache, läuft dann unter Manny. Also ist das sowohl Band als auch, Pseudonym, also auf jeden Fall, oder Künstlername oder wie man das auch immer sagt, aber deswegen würde ich jetzt Manny nicht mehr als Projekt bezeichnen, sondern es ist halt für mich worunter alles, was ich jetzt mache, läuft. Ob ich jetzt was produziere oder irgendwo was singe oder auftrete, ist das alles Manny.
Ist es nicht ziemlich schwer, wenn du deinen Spitznamen für so ein Projekt hergibst, beziehungsweise wenn du deine Kunst oder deine Musik, die du machst, mit deinem Spitznamen belegst? Ja, das hat ja dann auch den Hintergrund, dass du da 110%ig hinterstehen musst, wenn das mit deinem Namen betitelt ist.
Ja, ja, total. Also deswegen, ich gehe davon aus, dass alle, die irgendwie Musik oder Kunst oder sowas halt machen, dann auch da 100% hinterstehen, was sie raushauen. Und das ist aber jetzt in dem Fall nochmal tatsächlich ein bisschen tiefergehend, also da ist wirklich, dass das alles stimmt. Ist aber auch, dadurch ist es auch entstanden, weil ich ja schon viel mit Bands und in Bands gemacht habe und irgendwann diese Diskussion und Kompromisse und so weiter leid war. Ich sag mal so positiv formuliert, weil mir einfach das Musikding so wichtig ist. Auf der anderen Seite habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht, vielleicht liegt es auch an meiner Persönlichkeit, dass ich nicht ganz umgänglich bin und vielleicht so ein bisschen dickköpfig und auch stur und sowas.
Kompromisslos?
Kompromisslos. Also jetzt halt Manny ist wirklich kompromisslos. Also das, was ich mache, wenn da irgendwas cool läuft, dann ist es cool. Und wenn irgendwas scheiße läuft, dann bin ich auch der Einzige, der dafür verantwortlich ist. So, das, ne? Also deswegen hast du schon recht, das ist auf jeden Fall... Das bin halt ich. Ja.
Im Groben ist es Pop-Punk oder?
Genau, ich würde das Pop halt weglassen, aber das ist jetzt das
eingängiger
mein
Punk.
Eigenes. Ja, genau, eingängiger Punk. Ja, mit poppigen Strukturen würde man wahrscheinlich sagen.
Ich muss gestehen, ich habe zu Recherchezwecken gerade mal ein paar Videos von euch angeguckt.
Ja.
Und ich war schockverliebt, möchte ich sagen.
Ach, cool.
Mir jetzt echt gefallen, die Videos anzugucken, die Musik zu hören und was bei mir sehr selten ist, die Texte gut zu finden.
Cool.
Ja, da musste ich dem Johnny eben nochmal sagen, wow, das ist echt gut, was er macht. Und deine Kompromisslosigkeit zahlt sich bei mir auf jeden Fall aus.
Das freut mich total. Also das freut mich wirklich sehr, weil also das halt, ne, diese positiven Sachen sind halt wirklich so, da kann ich halt sagen, ja, das da habe ich überall meine Finger mit im Spiel gehabt, also sowohl bei den Videos als auch bei den Texten dann so, ne, wirklich alles, und dann freut mich das halt voll, wenn das irgendwie ankommt, gut ankommt.
Also nicht nur Kaffee kann er machen, auch Musik kann er gut machen. Wo beziehungsweise wie war der Startschuss für dich? Also, dass du sagtest, ich möchte jetzt vielleicht nicht mehr zu Hause Musik machen oder in einer Schülerband sein, sondern einfach ein bisschen mehr möchte, auf die Bühne möchte.
Ja, das ist natürlich echt eine gute Frage. Das kann ich, glaube ich, gar nicht so. Also
wie hast du denn überhaupt mit Musik angefangen? Weißt du das noch?
Oder? Ja, das weiß ich schon noch. Also ich habe damals im Dorf, wo ich bei Jülich, wo ich geboren bin, da habe ich halt mal einen Schlagzeuger gesehen, der halt so in einem Vereinsheim da gespielt hat, ich weiß schon gar nicht mehr was, und das war halt zufällig irgendein Freund von meiner Schwester quasi, und dann habe ich den angerufen, ob der Schlagzeugunterricht gibt. Der war, glaube ich, damals so 16 oder so, und ich war irgendwas um die 10 rum, und dann hat er gesagt, ja, mach mal, und dann bin ich da hingegangen, und halt, warum das genau ist, mich hat das einfach irgendwie so fasziniert. Dann kommt halt hinzu, dass bei uns zu Hause immer viel Musik gehört wurde. Es gab auch ein Klavier und eine Gitarre und sowas. Halt meine älteren Geschwister, die haben immer sehr viel Musik gehört. Und da habe ich das immer mitgehört. Das heißt, so diese Affinität war dabei. Dann ist halt, ich bin halt in einem Pfarrhaus groß geworden. Und in Bezug zur Kirche, da spielt Musik ja dann doch, also ich weiß nicht, was für eine Rolle, aber es spielt auch so eine Rolle. Und ich erinnere mich viel an irgendwie so Treffen mit anderen Familien, wo man dann auch gesungen hat und so. Und Taizé, ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das sind halt alles so Sachen, was ich irgendwie damit reinnehmen muss, wenn ich halt davon rede, wie hat das angefangen. Weil halt diese, also gerade Taizé ist halt, wo aus allen Ländern Leute zusammenkommen und dann da gemeinsam Gottesdienst singen, also es besteht zu 90% aus Singen, so ein Erlebnis halt. Und dann war halt, dass ich irgendwann dann mit, keine Ahnung, irgendeiner gesagt, ja, macht euch hier beim Gottesdienst, macht da mal irgendwas, und dann haben wir Stairway to Heaven gemacht. Und da erinnere ich mich auch noch an einen Moment, wo halt ein Kumpel, der älter war, mir die Kassette halt gegeben hat, ne? Und dann habe ich halt Stairway to Heaven gehört, und das war also das war wirklich Gänsehaut. Also das haben wir dann gespielt, und dann war halt, dann kam halt danach der Pfarrer und meinte, ja, cool, und halt die Leute, die halt da waren, und das hat dann irgendwie ausgelöst und auch diese Wertschätzung irgendwie dafür. Und der Zeitpunkt rauszukommen, der war dann halt später, weil das dann einfach eine enorme Freiheit war, also einfach alles. Also für mich gab es ja dann irgendwann nur Schule und das war halt der Weg in die geile Welt, was mir jetzt im Nachhinein natürlich nur so bewusst ist, und die Schule hätte ich eigentlich schmeißen müssen, wenn mir damals einer in der Schule gesagt hätte, du musst eigentlich gar nicht, du kannst eigentlich auch.
Das klappt auch so nach dem
Motto. Ja, genau, irgendwann so der Moment, erstmal BAföG dann bekommen, und dann kommst halt mit dem Geld aus, und dann war für mich klar, mit dem Geld kann ich eigentlich überleben, also ist alles halt möglich, und dann kommen halt so viele Sachen zusammen, dass ich dann irgendwann gedacht habe, jetzt macht es auch gar keinen Sinn, irgendwas an. Alles andere, was ich dann ausprobiert habe, war nichts im Vergleich zu dem Musik machen. Selbst die Sachen, die am Musik machen ätzend sind alle noch tausendmal geiler als alles andere, was ich sonst gearbeitet habe.
Was ist für dich besonders ätzend?
Also wenn es um so bestimmte Bereiche geht, ist auf jeden Fall Booking. Das Thema Booking.
Das ist der Schmerz bei ganz vielen.
Ja, das ist bei allen.
Irgendwie das Wichtigste, so, weil du musst halt live spielen, vor allen Dingen heutzutage. Und auf der anderen Seite heulen alle und zumindest auf so einem gewissen Level haben sehr viele Leute Probleme damit, und es ist auch echt sauschwer.
Ja.
Also wenn man es selber machen muss und eben noch nicht den Status hat, wo alle dich wollen.
Ja.
Dann hast du echt einen Sack Arbeit dran.
Genau. Das ist halt also mit allen Aspekten, mit Verhandeln, mit Koordination, das ist alles super ätzend. Also ich habe halt immer so auf Platz 1 ist Booking Hass und auf Platz 2 ist am Merch-Stand. Merch machen, Merch organisieren, die Sachen falten und so. Das ist auf jeden Fall, was ich so richtig hasse am Musik machen.
Also schon mehr die Logistik und die Administration dahinter.
Ja, klar.
Also das Musikmachen passiert nicht, sondern mehr die Begleiterscheinungen.
Ja, total.
Genau, klar. So das Drumherum, was, und da muss man auch sagen, das sind ja auch die Sachen, die haben am wenigsten mit der Musik selbst zu
richtig.
Tun. Die sind am weitesten weg davon. So.
Das ist zum Beispiel ein Satz, den ich auch oft sage, also 80% der Sachen, die ich Musik bei Musik, naja, 90% der Sachen, die ich bei Musik machen mache, haben nichts mit Musik machen zu tun.
Mhm.
Also so gefühlt, ne?
Mhm. Ist ja auch was, was man erstmal lernen muss. Man ja. denkt so, okay, dann mache ich irgendwie, gründe ich eine Band, spiele Gitarre, singe ein bisschen oder so, dann spielen wir ein paar Auftritte, dann werden wir Stars.
Genau.
So ja. Riesenfestivals, Flugzeug-Japan-Tour.
Ja.
Und dann muss man erstmal in die kalte Realität realisieren, wenn man so eine Band auch macht.
Ja.
Dass man dann eben, ja, wie du sagst, 90% haben gar nichts mit der Musik zu tun.
Genau, mit der Musik, also mit dem, weswegen man es eigentlich gemacht hat, ne, dass ja dieser Moment, also dieser Stairway to Heaven-Moment bei mir, uns dann selber zu spielen und dann halt zu fühlen, was das mit einem macht.
Würdest du sagen, dass das Produzieren, das Songwriting,
ja.
das CD-Aufnehmen, also das Package des Musikherstellens, genauso wichtig, beziehungsweise viel wichtiger ist, als live zu spielen? Oder ist es andersrum?
Ich mache den Ansatz halt irgendwie mal anders. Ich denke mittlerweile tatsächlich mehr so strategisch, was ist so das Ziel, ne? Und wenn das Ziel ist, dass ich irgendwie jetzt, das Ziel ist ja quasi, dass man happy ist, ne? Und dann kommt es halt drauf an. Manchmal bin ich happy, wenn ich halt live spielen kann und manchmal, wenn ich irgendwie gerade was aufnehme. Aber du meinst wahrscheinlich was anderes. Also du brauchst halt eine Aufnahme, um live zu spielen. Mhm. Deswegen ist eigentlich, also das Live-Spielen, das Konzert an sich, ist für mich schon das Hauptziel dieser Kette.
Ah, ja.
Das ist das, was mich am glücklichsten macht. Und an der anderen Seite ist das, was mich eigentlich noch am meisten glücklich macht, ist der Moment, wenn man eine Songidee hat. Also das alleine ein Refrain beim Einkaufen, ne, fällt einem was ein oder mit der Gitarre drei Akkorde, so ein Wechsel, eine Melodie. Dieser Moment, den ich eigentlich immer auch, wenn ich für anderen Bands oder da irgendwie was gemacht habe oder produziert habe, fast immer alleine hatte. Das ist eigentlich der allergeilste Moment beim Musik machen. Und den gibt es auf der Bühne halt auch vergleichbar, ne, wenn halt dann irgendwie, der Sound auf der Bühne ist geil, du bist halt voll drin, also das, was immer, diese Blabla-Satz, du bist halt voll drin, alles läuft, aber das ist halt der andere geile Moment, ne? Da ist auch egal, wie viele Leute dann da sind, ist ja tatsächlich dann egal, meistens passiert ja eher, wenn mehr Leute da sind als weniger, aber das sind so die zwei Sachen, ne? Ganz der Anfang von so einer Idee oder auch von einer Videoidee, überhaupt von Ideen. Wenn man eine Idee hat, der Moment ist ja auch immer tausendmal geiler, als die Idee umzusetzen. Dann hast du halt eine Vision davon, die am Ende ist. Und wenn du es am Ende geschafft hast, ist auch nochmal cool. Und das dazwischen ist halt diese ätzenden Aufgaben.
Die Arbeit, die du nun mal machen musst.
Damit. Die man machen muss, ja. Genau.
Ja. Aber ich finde schon, das, was er gerade gesagt hat, sich schon abgrenzt von dem, was wir sonst hören.
Mhm.
Bei ihm ist es schon sehr ausgeglichen. Also merkst du das, Johnny? Das ist nicht mehr so dieses, ich will auf der Bühne stehen, ich will, dass die Leute mich ansehen, sehen und bewundern. Also ich fand seine Antwort da ziemlich interessant, weil es geht bei ihm gar nicht darum, sich zur Schau zu stellen oder sich zu präsentieren, sondern mehr um die gesamte Idee dahinter, also das gesamte Package.
Ja, das ist auf jeden Fall was.
Also das klingt auf jeden Fall, wenn du das sagst, klingt das cooler, als es vielleicht wirklich ist, weil die.
Ach, komm, spiel nicht so runter. Das war schon eine gute Antwort auf jeden Fall.
Also ich gebe dir auf jeden Fall recht, aber ich könnte ja auch an einem Punkt dann Schluss machen, dann im Proberaum bleiben, ne?
Klar, du kannst auch sagen, ich schreibe die geilsten Songs, ja. Aber die muss auch keiner hören, ich bin zufrieden.
Ja, und oder man verkauft die oder so. Also es gibt ja hunderte Möglichkeiten.
Gut, klar, wenn du dich jetzt gar nicht darstellen wollen würdest,
ja, genau.
Dann würde deine Band nicht Manny heißen, ja. du wärst
genau. Also deswegen musste ich da einmal so kurz
reingrätschen. Hättest du kein Solo-Projekt sozusagen.
Ja, deswegen musste ich da einmal reingrätschen, weil ich das auch diese Unterhaltung mit anderen Musikern immer so richtig, da werde ich richtig sauer, wenn andere Leute mir dann immer sagen, ich brauche da die Bühne nicht, ich mach das nur ich mach das nur für mich, aber faktisch sind das die Leute, die natürlich am meisten die Bühne brauchen aus irgendwelchen Gründen. Und ich finde, dazu muss man auch, also Anerkennung oder den Platz im Leben für sich finden, das ist irgendwie super wichtig. So, und das gehört für mich dazu, dass ich halt, das ist für mich der Platz. Wenn ich dann da nicht akzeptiert werde, dann ist das auch okay, weil die Momente gibt es auch, aber das ist auf jeden Fall da, wo ich gerne akzeptiert werden möchte oder auch Anerkennung oder was auch immer dann so dieser Antrieb ist, dahinter ist. Aber diese anderen Sachen, dieser Weg dahin, der macht natürlich auch Bock, auf jeden Fall. Und diese angefangen habe ich halt ohne Bühne, ja. Also die, ne, die Bühne ist ja echt auch ein super geringer Anteil, zeitlicher Anteil an dem Ganzen.
Wie war denn dein Werdegang, beziehungsweise was waren so deine Eckpfeiler, wo du gesagt hast, ich möchte vom Stairway to Heaven einfach mehr, also die Weiterentwicklung deiner Person.
Genau, du hast ja vorhin schon gesagt, keine Kompromisse
genau,
mehr.
Keine Kompromisse
diese ganzen Querelen, die man in so Bands.
Genau, da muss ja ein gewisser Anteil an Frustration dabei gewesen sein. Ja. An Punkten, wo du gescheitert bist, aufgrund von Umständen oder Personen vielleicht.
Ja.
Lass es mal ein bisschen beleuchten. Das
ja, wie geht's
ich
weiter
so
nach Stairway to
Heaven? Das ist auf jeden Fall gut. Du hast gerade gesagt, Punkten, wo andere gescheitert sind. Da bin ich halt mittlerweile ganz weit von weg, sondern das, wenn, dann bin halt ich das. Also ich mache halt keinen mehr für irgendwas verantwortlich, wie ich das vielleicht eine Zeit lang gemacht habe, was zu Problemen führen kann innerhalb einer Band. Ne? Habe ich auch erst richtig verstanden, seit ich es alleine mache. Ne? Also das ist halt, das jetzt ist es einfach so, dass keiner dafür verantwortlich ist, gemacht werden kann, außer ich. Und von Stairway to Heaven ging es halt dann weiter, wirklich so Schülerband, Toten Hosen covern, Ärzte covern. Dann kam halt so ein Bruch, wir sind dann umgezogen in die Eifel, so in der Pubertät, dann geht's natürlich erstmal muss man ein paar andere Sachen noch erledigen, und dann hilft aber einem die Musik dann an einer gewissen Stelle wieder, weil auch diese Selbstfindungsphase, ne, also das habe ich halt alles so der Musik zu verdanken, dass ich dann irgendwie da einen Platz gefunden habe, so an der Schule irgendwie so gesehen, da ist halt eine Schülerband, und irgendwie dann gedacht, boah, da will ich auch mal stehen, und dann irgendwie auch so eine Sache, die ich ja sagen würde, dann es gibt halt dann keine wirklichen Zufälle, sondern dass ich ganz oft so dieses, das würde ich gerne mal machen oder das will ich erreichen, und dann tritt das eines Tages ein, ob das dann so cool ist, wie man es sich vorgestellt hat, sei mal dahingestellt, aber ich habe das so oft, dass ich da mittlerweile ziemlich so mit Selbstvertrauen rangehe, dass halt die Sachen eh noch passieren werden, wenn man einfach nur weitermacht.
Aber eine gute Herangehensweise zu sagen, es passiert, wenn es passieren soll.
Ja, genau, es passiert schon, genau, ganz genau
ja,
so.
Ja, da hast du natürlich auch die Möglichkeit, diese Frustrationsstufen einfach auszustellen, dass du sagst, vielleicht bekomme ich das nicht jetzt, aber dafür später. Das finde ich im Grunde eigentlich einen sehr, sehr guten Ansatz.
Ja, ist auch so, und dann sage ich aber noch als Zusatz, ich drehe mir aber auch alles dann auch so, also ich kann mir auch alles gut schönreden, so, das habe ich auch gelernt, dass das einfach, ach so, ja, dann ist das jetzt heute halt so, ja, beim nächsten Mal wird es dann halt besser, das heißt, die Frustration, die halt da ist, die kann man sich gut selber bescheißen einfach, indem man dann sagt, ja, dann halt in einem Jahr oder sowas. Und dann war auf jeden Fall, dass ich halt in der Schülerband spielen wollte, wo ich dann nachher auch wirklich gelandet bin. Und ja, dann war es halt so weiter. So, ja, dann kann man das erreichen und dann da halt gucken. Dann auch die erste Band gegründet und ja, aufgenommen. Ich müsste überlegen, wie kleinschrittig ich das aufdröseln soll, oder was irgendwie wichtig wäre.
Ja, sagen wir mal, was sind so, also bedeutende Schritte oder sagen wir mal Bands, wo du gesagt hast, da habe ich gespielt und das hat irgendwie, ja, zumindest bedeutend was gemacht für dein...
Ja klar, die erste...
Deine Musikerkarriere.
Genau, die Schülerband, die erste, bei der einen bin ich eingestiegen, bei der anderen, die habe ich halt selber mitgegründet, dann halt selber Booking angefangen. Da erinnere ich mich noch, dass ich den Uli von The Sailors, also ein jülicher Band, der auch so aus dem Freundeskreis von meinem Bruder halt war, der mittlerweile auch eine eigene Band hat und bei Terrorgruppe am Keyboard spielt. Den habe ich damals angeschrieben, weil die in Brasilien waren so gefragt, wie macht man denn Booking? Er hatte mir so eine Mail zurückgeschrieben und diese Anleitung mache ich eigentlich heute noch. Mhm. Also der hat sich wirklich die Zeit genommen, wahrscheinlich weil ich der kleine Bruder von seinem Kumpel halt war mit der Kackband und hat halt gesagt, ja, dann machst du das so, dann guckst du, wo die Bands spielen, die gut, wo du denkst, dass du passt, dann schreibst du die Läden an, dann schreibst du die Bands an also so wie ich das heute eigentlich auch noch mache. Das war auf jeden Fall halt ein wichtiger Schritt. Also auch diese E-Mail von dem, habe ich dem, wenn ich ihn jetzt halt so treffe, dann sage ich ihm das immer und der kann sich da gar nicht mehr dran erinnern. Für mich war das natürlich voll wichtig. Dann die ersten eigenen Tour organisieren. Das auf jeden Fall auch, war auch ein Riesenschritt. Dann halt merken, dass das halt, ne, dass das halt auch alles voll in die Hose gehen kann und dann aber die geilsten Momente halt auch rund um so einen scheiß Auftritt passieren und dann es aber auch wieder gute Auftritte gibt. Dann andere Bands gegründet und weiter aufgenommen, also dieses Aufnehmen-Ding auch weitergemacht. Ich habe auch immer schon, ich habe schon ganz früh auch meine erste Band selber produziert. Im Nachhinein auch, wo ich immer so ein bisschen stolz drauf bin, weil ich das halt damals nicht wusste, habe ich halt quasi getriggert, weil die Aufnahme, mikrofonieren konnte ich halt nicht, ne? Mhm. Und dann habe ich halt einfach wirklich, was man heutzutage super oft macht, so Drum Replacement nennt man das, also die Spuren, aber das habe ich halt damals per Hand gemacht, halt irgendwo aus, wo ich eine Bassdrum geil fand, Copy-Paste so, raus ja. Und Copy-Paste über jede Bassdrum drüber, die halt da war. Es hört sich so gruselig an. Damals fand ich es halt geil. Aber das heißt, so den Weg habe ich halt auch immer dann da so selber gemacht. Genauso wie halt Schnitt, also
alles auch,
Kamera.
Du hast dir das auch selber beigebracht.
Genau.
Also ja. Keinerlei Ausbildung dafür dann.
Nee. Und, sowas. Und bei Kamera und Video genauso. Das habe ich auch zu Schulzeiten immer schon gemacht. Also alles Sachen, die mir beim Banding geholfen haben, bis hin so ein bisschen zu Grafiken und das sind auch alles so, also Meilensteine sind ja eigentlich so Ereignisse, aber halt alles so Sachen, die irgendwie wichtig sind, dass ich heute überhaupt das alleine machen kann. Und dann waren sonst die letzten Bands, wo es dann, wo irgendwie schon klar war, wir wollen das alle und alle an einem Strang gezogen haben, dass dann, und man merkt, was das halt bewegt und dann aber auch merkt, was das halt für Probleme macht, wenn dann nicht mehr alle an einem Strang ziehen, wenn die Meinungen auseinandergehen. Mhm. Bis hin dazu, dass halt dann die Band auseinandergeht. Dann habe ich halt noch eine ähnliche Band gegründet, die das musikalisch so macht wie jetzt, halt noch mit dem alten Schlagzeuger dann zusammen. Und da ist aber auch halt nicht gut gelaufen, weil halt, also ob es an mir lag oder an ihm, ist es so schwierig zu sagen.
An dem Schlagzeuger.
Genau, war es aber auch nicht. Und das war 2015, habe ich dann gesagt, so jetzt habe ich die Schnauze voll. Ich hatte schon mit Anfang 20 gedacht, eines Tages will ich mein Album alleine aufnehmen, so. Weil ich halt in den verschiedenen Bands auch Bass, Gitarre, Schlagzeug und so das alles gemacht habe.
Also du machst jetzt wirklich alles.
Jetzt mache ich wirklich alles.
Schlagzeug,
jetzt.
Bass, Gitarre, Gesang, ja, Keyboard, Effekte, Text, alles. Ja. Also das ist alles in deiner Hand.
Genau, boah. das ist
krass.
Ja, das war halt dann so 2015 das erste Mal, wo ich dachte, das kann man machen. Und dann habe ich das mit einer EP gemacht, hatte dann halt noch keine Liveband und das ging aber ganz gut. So, ich wusste ja schon so ein bisschen, wie man dann halt irgendwie macht, ne? Hab dann auch, wie man das so ein bisschen aufzieht, einfach mal gucken, was geht. Das waren halt 2015, wo ich das released habe. Dann ist halt das andere, was dann parallel auch 2015 passiert ist, das mit der Antilopengang, dass ich da über einen Kumpel aus Aachen reingekommen bin, als Live-Drummer, als Müll-Set-Drummer da Vertretung zu machen.
Ach was.
Das hat auf jeden Fall auch, also es gehört auf jeden Fall auch so dazu, weil dann irgendwann so die Wege so zusammenkommen. Da war ich dann 2015 und 2016 mit denen immer mal so live unterwegs. Und die haben dann halt mitbekommen, dass ich halt, ne, also man redet ja auch miteinander und
klar.
Kennt sie aus Aachen auch so von früher quasi und Freundeskreis und dann halt mitbekommen, dass ich halt alles selber mache und dann mussten da für die Tourproduktion halt, das war halt sonst immer so DJ-Playbacks, mussten dann hier, ja, eigentlich die Gitarre klingt kacke, die muss nochmal jemand aufnehmen, Schlagzeug und so und dann habe ich halt da nur hier und da was angeliefert. Und dann war
also den DJ-Kram hast du dann nachgespielt für die?
Ja, genau, die haben ja so einen Punk-Touch.
Ja,
also
ja.
Zu der Zeit haben die nicht noch richtig groß auf die Fahne geschrieben. Dann hatten die auch so ein paar Tracks, wo halt wirklich Schlagzeug, Gitarre und Bass halt drin ist, ne? Aber halt runtergebrochen auf einen Stereo-Track ohne Vocals.
So,
wenn dann halt, ne, dann wurde das halt immer professioneller, dass nicht einfach nur ein Stereo-Track rausgeht, sondern auch irgendwie so mit mehreren Kanälen, dass man auch bei den ne, bei den Parts, wo irgendwie die Gitarre so laut ist, dass man eigentlich das Playback komplett runterfahren muss, weil die Vocals nicht mehr durchkommen, halt die Gitarre neu, ne, und dann kann man das halt anpassen und so. Das hab ich halt gemacht, und ne, also so quasi mit denen dann zusammen da die Spuren angeliefert, um das neu zu machen. Parallel dann halt mein Album aufgenommen. Und dann kam halt 2016 auch, wo ich dann mit meinem Album war, ich dann gerade durch und habe dann das erste Mal so Label und so weiter halt gesucht. Und dann hatten die ja die Idee mit dem Punkrock-Bonus-Album, was ich dann auch in, also ich habe quasi in einem Jahr dann zwei Alben komplett aufgenommen. Mhm. Und also wahrscheinlich würde man auch sagen, produziert, also bei den Antilopen war, musste ich halt nur die Sachen, deren Tracks nochmal in neu im Punk-Gewand machen. Das ist natürlich auch viel Arbeit, aber da war
du
ich
schon. Du hast also dein Solo-Album gemacht, plus dazu ja noch die Instrumentals für die Antilopen-Gang.
Ja.
Und das alles in einem Jahr.
Genau, halt dieses Bonus-Album. Genau, in einem Jahr. Das war dann 2016.
Wo nimmst du die Energie, die Zeit und vor allem auch die Lust dazu her?
Also die Lust, ich meine, bei meinem Eigenkram ist ja die Lust ja auch, also es ist ja, ich will ja irgendwie gucken, was geht und irgendwie gucken, was ist der bestmögliche Song, den ich in meinem Leben schaffen werde zu schreiben, ist so dann das Ziel. Und bei dem Punkrock-Bonus-Album war einfach der Anreiz, dass die halt die ganzen Punk-Legenden da ins Boot geholt haben und mit denen da, also ne, mit
das ist ja Idolen, Wahnsinn.
Halt da was zu machen, abgesehen davon, dass ja ich die Antilopen-Gang natürlich auch super feier.
Mhm.
Aber das war auf jeden Fall krass, weil das also alles in relativ kurzer Zeit und ja, also ich habe im Nachhinein habe ich mich auch gefragt, so es war auf jeden Fall, das hat noch lange nachgehangen, das energiemäßig dann halt krass war, aber ne, das war dann im
was ja total drin, ne?
Ja.
Also,
ja.
Da kriegst du ja so einen Workflow.
Ja,
und
genau.
Ja, bei der Antilopen-Gang, das ist ja Major-Ding
genau
geworden. Man wusste ja nicht, wir haben Solo-Alben, vielleicht nur für mich oder für einen kleinen Kreis, da weißt du, das geht raus.
Ja, die sind ja richtig, eine Zeit lang war, oder auch zu der Zeit waren die dann ja richtig erfolgreich, ne?
Also genau, das war halt so zwischen 2015.
Der Durchbruch quasi
genau.
So, oder?
Zwischen 2015 und 2016 hatte ich da eine Menge getan. Als das mit dem Punkrock-Bonus-Album war, war immer die Ansage, es kann auch sein, dass ganz am Ende das alles eingestampft wird, weil das Label das nicht gut findet,
ja,
weil irgendeiner der Leute, die da mitmachen, sagen, ist, also alles, was ich gemacht habe, war sozusagen auf so...
Okay. Die waren auch, da sehr vorsichtig quasi.
Genau, die waren vorsichtig, also weil eigentlich, ich glaube, aus dem Umfeld da viele abgeraten haben, so, boah, als Hip-Hop-Band jetzt ein Punkrock-Album. Mhm.
Ich kenne die Antilopen-Gang auch noch aus einer Zeit, das waren halt Rapper, die haben
ja
Rap.
Ja. Sind ja auch
Platten
Rapper.
Ist ja, am Anfang war es ja gar nicht mal physisch, da waren das Downloads. Die ganzen Kolja und damals eben auch noch Nemesis-Sachen, die habe ich damals auch gehört. Das war wirklich...
Also Free-Downloads.
Genau, das war richtig Hip-Hop. Also da gab es dann, glaube ich, eine Version, die du kaufen konntest. Da waren irgendwie zwei Tracks mehr drauf. Aber ansonsten konntest du auf der Antilopen-Gang und beziehungsweise davor auf der Anti-Alles-Seite konntest du das alles runterladen. Das haben wir halt alle gefeiert.
Ja.
Und genau, danach gab es tatsächlich dann diese Entwicklung so ja zum Punk. Da hatten die irgendwie dann Lust...
Ja, die sind halt alle sehr, also die, vom Background her haben die alle halt Ahnung, so, also die haben alle Lieblingsbands im Punk und es ist nicht einfach so Image
aus. Das haben die nicht so aus Quatsch mal sich überlegt dann sozusagen,
nee.
Die hatten da schon Bock drauf.
Die hatten da mega Bock drauf und die, also es war natürlich schon irgendwie der Gag, so, also die, ich glaube bei vielen Sachen lachen die sich einfach auch ins Fäustchen,
also
was die machen.
Mein absoluter Geheimtipp ist ein Spin-off von der Antilopen-Gang, Caught in the Crack.
Ach so, ja, genau.
Das ihr Gangster-Rap-Album. mein Lieblingstrack von ihnen ist Du Muttergefickter Hurensohn. das ist wirklich extrem stark. Also da war ich richtiger Fan.
Ja, vielleicht müsste man sich bei denen nochmal wünschen, dass sie sowas nochmal machen. Aber
das wäre stark, ja.
Ja, genau, also die machen halt, also die probieren halt viel, was sowas angeht. Auch
ja, aber geil,
aus,
dass sie das mit dir zusammen gemacht haben.
Ja, das hat mich halt mega gefreut. Also ich glaube, das ist natürlich dann so ein Win-Win, weil die hätten gar nicht gewusst, also die hätten eine Band engagiert, also kostenmäßig. Ich habe ja einfach gesagt, so, ich mache das jetzt erstmal und dann gucken wir am Ende, wo wir landen, ob da überhaupt jemand Bock drauf hat. Und halt, die waren gerade zu dem Zeitpunkt, wo auch einfach sich die Punk-Leute auch für die interessiert, also die Leute, die auf dem Album drauf sind, die waren dann bei Shows oder so, ne? Also es war auch ein persönlicher Kontakt dann mit denen. Das heißt, der Zeitpunkt war auch einfach gut da, dass dann irgendwie, dass es auch Sinn macht.
Wer ist da drauf? Wer macht mit?
Also zum Beispiel Campino, ich meine, das ist ja der Labelboss sozusagen von denen. Bela B ist dabei, Dirk von Slime ist dabei, Cecilia von Baboon Show, krasseste Stimme, krasseste Rohaufnahme, also ich habe ja die Vocals so geschickt bekommen, die ich bisher jemals gehört habe, die hat echt ein Organ, ja.
Hattest du dann beim Songwriting mit den Künstlern Kontakt oder haben sie quasi von dir das Endprodukt bekommen und du sagst, ja, hier lieber Bela, sing dir mal drauf?
Ja, so teils, also es lief halt über E-Mails, ne, weil um die alle zusammenzukriegen und dann war ich, habe halt immer so Demos, ich hatte so eine Excel-Tabelle, da ist dann halt so Style, Tempo, Tonart und die musste halt grün sein bis zu einer bestimmten Zeit und dann müssten halt alle, also so, ne, was, wie soll der Song überhaupt angegangen werden? Ich habe immer geguckt, was ist das schnellste Tempo, was geht, was die rappen können, so einfach nur Maximum rausholen, wie viel Punk kann ich da rausholen? Und Tonart waren halt, dann habe ich halt immer so gepitchte Versionen halt geschickt. Die Dinge haben gruselig geklungen. Das war meine größte Angst, dass irgendeiner sagt, boah,
ja,
Leute,
was ist das denn, ne?
Bei Demos ist ja oft das Problem, dass diesen Begriff Demo, das wird oft nicht verstanden.
Ja.
Und manchmal auch von Leuten, wo man, also bei Plattenfirmen oder so, wo man sich wirklich fragt, nee, Leute, ihr habt doch schon 100-mal eine Demo bekommen. Das ist nicht der fertige Song.
Ja, ja,
also
ja.
Ich habe das auch schon erlebt, wirklich mit Demos, die wir irgendwem geschickt haben, wo dann Feedback kommt.
Ja.
Das sind dann die Vorproduktions-Vocalspuren, völlig rough alles. Teilweise ist der Vers einfach der gleiche, weil es den zweiten noch nicht gibt. Und dann sagt einer, ja, ist schon ganz gut. Gitarre ist ein bisschen dünn und die Vocals ist nicht so gut gesungen irgendwie. Und du fasst dir wirklich nur an den Kopf und sagst, also es ist wirklich erstaunlich, wie viele Leute nicht im Kern verstanden haben. Also die Angst kann ich völlig verstehen.
Ja, ja.
Wir haben dann wirklich irgendwann gesagt, so gut wie keiner kriegt mehr irgendwelche Demos zu hören. Wir machen das, die Dinger, bis die wirklich fast fertig sind.
Ja.
Dann gehen die allerfrühestens raus, weil selbst bei Plattenfirmen oder gerade da, wo es irgendwie auch am kritischsten ist, gibt es dann Leute, die verstehen das nicht, dass das dann rough oder ungemixt oder Demo ist. Die denken dann, viele Leute können sich das gar nicht vorstellen, dass das nochmal anders wird.
Ja. Ja, also was auf jeden Fall immer, was ich gelernt habe, was ein bisschen hilft, ist, dass man sagt, so hier, dass die Demo, die ist jetzt für mich gefühlt bei 38%.
Mhm.
So, dann weiß jemand, ah, okay, so, aber das kenne ich auch genauso, ne? Also ich schicke auch Demos, also selbst wenn ich irgendwie hier, das ist eine Demo, das ist immer schon bis kurz vor die 100%, weil ich ja gar, also weil es. Ne?
Mhm.
Aber da in dem Fall war es ein MIDI-Drumset, Plug-in, Schlagzeug, Gitarre, teilweise gar kein Bass und so. Einfach nur, es ging wirklich nur um den Style-Check, Tempo, Tonart. Jetzt sind wir da ziemlich lange hängen geblieben. Auf jeden Fall war es natürlich 2017, war dann Anfang des Jahres, haben die released. Und für mich war da schon klar, als ich das Punk-Album angefangen habe, dass ich halt im März release. Also das heißt, Anfang 2017 kam die Platte raus, zusammen mit dem eigentlichen Album von denen. Wo ich dann letztendlich auch noch einen Track halt den Baggersee auch noch mit gemacht habe. Das war nämlich auch noch die Anfrage vor dem Punkrock-Ding, genau. Wo dann irgendwie klar war, okay, wir können irgendwie zusammenarbeiten. Mhm. So. Und was dann auf die 1 gegangen ist und danach kam dann im März halt mein Album. Das war auf jeden Fall eine Zeit, wo echt, also deswegen muss ich das halt mit den Antilopengängern zunehmen, weil dann halt viel sich überschnitten hat und Leute darauf aufmerksam geworden sind. Die haben mein Video gepostet, da sind halt Leute darauf aufmerksam geworden. Das hat auf jeden Fall einen ordentlichen Push gebracht und ich war halt froh, dass ich mich dann ein Jahr davor entschieden habe, bei meinem eigenen Album wusste ich noch gar nicht, in welche Richtung ich genau will. Ich hatte nur immer so, auch wieder ein gutes Beispiel, ich hatte dann immer das Bild im Kopf, dass ich auf dem Ruhrpott-Rodeo, also ein Festival, was ich super finde, gerne mal spielen will. So, und dann habe ich halt, irgendwann musste ich mir entscheiden, was mache ich jetzt mit meinen ganzen angefangenen Demos und dann habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt deutschen Punkrock, so, das 2016 interessiert, da wird sich keiner für groß interessieren, ist ja, also es wird nichts Bahnbrechendes sein, es wird nichts dies und nichts das, dann kommen halt wieder irgendwie die Vergleiche mit der Band und so weiter, aber egal, das ist eigentlich das, was mein Herz mir sagt, so, und dafür habe ich mich dann entschieden. Und sind halt so die Sachen so passiert, wie sie dann jetzt so irgendwie zufällig passiert sind, aber meiner Meinung nach halt nicht zufällig. Und dann war halt wirklich das Album kam dann raus und in dem Jahr hat dann das Ruhrpott-Rodeo auch direkt geklappt, weil das über halt ein ein paar Ecken Leute das mein Album so gut fanden, dass sie halt den Veranstalter so, ich glaube, wirklich penetriert haben, bis der halt irgendwo einen Slot halt gemacht hat. Und das war für mich wieder so, also es war nochmal, wo ich so dachte, das ist krass, also allein schon halt dieses mit Campino und Bela B auf irgendwas zusammen gemacht. Ich, also, ne, die würden mich wahrscheinlich auf der Straße ja niemals erkennen, ist ja auch egal, es geht einfach da ums Prinzip so. Das halt, das zeigt einfach, dass wenn man irgendwie so Vorstellungen hat, dann kann das auf jeden Fall auch irgendwie gehen.
Wie du das gesagt hast, vielleicht funktioniert das nicht jetzt, aber später.
Genau, aber halt, und in welchem Kontext,
ja.
Das weiß dann auch keiner. Also in so einem Kontext hätte ich ja niemals gedacht. So.
Ich wollte gerade sagen, dass du quasi bei einer Hip-Hop-Truppe, ja, da irgendwie so Drums spielst, so ein bisschen live,
ja,
dass das dazu führt, dass du auf einer Platte mit Campino und Bela B Songs machst,
ja,
das kann man nicht so richtig prophezeien.
Nee.
Und auch zu der Zeit, wo ich zum Beispiel eben viel Antilopen-Gang gehört habe, da wäre das auch eine völlig abstruse Vorstellung. Ja. Da waren die auch noch nicht bei dem Label von Campino und so. Da wäre das völlig verrückt, wenn mir da jemand gesagt hätte, ja, wenn du da mit Zukunftssicht gesagt hättest, ja, ich mache in ein paar Jahren mache ich da eine Platte mit Slime und Ärzte und Hosen. Ja, ja, richtig. So eine ja klar, Antilopengang machen dann eine Punkrock-Platte, ist klar.
Ja.
Aber was, also ich mir jetzt anhöre, frage ich mich, warum hast du den Fokus nicht auf das Schlagzeugspielen bei der Antilopengang gesetzt? Also machen die das noch live? Und also jetzt mal ganz praktisch gesehen, das mit der Antilopengang ist ja, das ist ja ein sicheres Schiff. Also du weißt ja, die Antilopengang funktioniert. Da hättest du dich ja super als Musiker auf einer großen Bühne ausleben können. Also du weißt, da ist ja Publikum, du wirst immer volles Haus haben. Und dass du eher dein eigenes Projekt in den Hintergrund stellst und das nur für dich so machst. Also wie kam es dazu, dass du sagst, nein, ich möchte das pushen, ich möchte da mehr draus machen?
Ja, also zum einen gab es gar nicht wirklich die Auswahl. Ich habe ja Aushilfe für den Moses gemacht, ne? Und immer wenn er nicht konnte, war ich dann am Start. Das heißt, ich war eh halt nicht die erste Wahl, sondern halt die zweite Wahl. Und dann war zu dem Zeitpunkt, wo die auf volle Band umgestellt haben, haben die auch einfach Produktionstechnik alles nach Berlin. Also der Tobi hat vorher halt noch in Köln gewohnt, ist dann auch nach Berlin gezogen, ne? Dann die zwei wohnen halt in Berlin und Kolja wird wahrscheinlich ewig in Düsseldorf bleiben. Aber und die ganze Produktion, also so, ich sag mal bildlich gesprochen, der Nightliner startet da und der Nightliner endet da. Mhm. Und dann immer aus Aachen halt hin, das war geil, also ich wurde dann auch quasi gar nicht gefragt, so in dem Sinne. Es gab ja das Gespräch, wo Tobi meinte, ja, so, also der weiß ich halt noch, als beim Pizzaessen, lustigerweise, ne? Beim Pizzaessen, als die Produktion durch war mit allen, gab es halt so ein Pizzaessen, wo die eingeladen haben. Und dann war halt nachher im Zug, hat er halt so gesagt, ja, irgendwie ist mir unangenehm, aber und dann hat er so erzählt, so eigentlich wäre cool, wenn du weiter am Start wärst, aber wir haben halt jetzt schon eine Band und so läuft das und so. Ich war auch nicht richtig dann, also es gab jetzt auch irgendwie gar keinen Grund, so nach dem Motto, hä? Also ich war eh nicht wirklich so krass drin im Boot, ne? Außer die Sachen, die ich halt mit denen dann gemacht habe. Aber den eigenen Kram zu machen, parallel geht es nicht, das zu machen, und mir ist immer wichtiger, meinen eigenen Kram zu machen.
Ja, ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Es wirkt für mich, wenn du es so erzählst, als weil es völlig okay für dich ist, dass sie sagen, pass auf, ja, wir machen einfach ohne dich weiter. Weil du ja schon im Kopf hattest, dein Ding einfach weiterzumachen
und ja, genau, ja,
sich
ja
selbst zu verwirklichen.
Genau, und halt, es gab wirklich kein Weiter, sondern die hätten mich nochmal neu fragen müssen, so willst du dabei sein? Also, dass der Tobi dann irgendwie so meinte, ja, dass mir das unangenehm war, verstehe ich auch, aber eigentlich gab es dafür gar keinen wirklichen Anlass, sondern halt, weil da ist natürlich wichtig, dass die Produktion gut fahren können und alles, was dann so mit und allein Proben von Aachen, also es ist halt alles,
ja, klar,
macht keinen Sinn gemacht.
Wahrscheinlich hat er gedacht, du hast eine andere Erwartungshaltung an die, weil du ja das Album gemacht hast und die wollten einfach,
ja, das kann sein,
ja, deine Erwartungshaltung
das
gerecht werden und dich nicht verletzen. Okay, dann lass uns mal ein bisschen weiter vorspulen. Das war klar, das Antilopen-Ding, das ist
genau
abgearbeitet.
Richtig.
Da trennen sich die Wege und du fokussierst dich auf dich, auf dein,
genau,
Projekt. Was, beziehungsweise wie ging es da weiter?
Ja, da ging es dann erstmal weiter, dass halt, also man muss ja immer alles mit so einem ziemlichen Vorlauf sehen, dass dann halt ich mit, das erste Mal wirklich mit Bianca heißt die, die auch jetzt die letzte Platte auch mit rausgebracht hat. Damals noch quasi Electric, jetzt Dackelton, wirklich zusammengearbeitet habe, also mit jemandem, der nicht Teil in der Band ist, ne? Mhm. Also die halt das Label macht und mit der, wobei halt Label, Management-Aufgaben, also es vermischt sich auch teilweise mit Booking und so weiter, die hat einen großen Anteil daran, dass, dass wie das dann weitergegangen ist, weil die so nach keine Ahnung wie viel Mails ich an irgendwen geschrieben habe, die hat halt eine halbe Stunde später angerufen und gefragt, mich ausgefragt, sind die Texte ernst gemeint, ist das, bist du das oder ist das irgendein Spaß, ist das, ne, und dann, und seitdem ist sie am Start und dann war halt eine Tour, die halt ein Booker aus Berlin ziemlich verkackt hat, der auch ziemlich viele andere Sachen verkackt hat, wie ich im Nachhinein rausgekriegt habe. Die war erstmal wieder so ein Dämpfer, aber so erste Tour halt mit der Platte und dann war aber danach dann halt, dass Bianca dann gesagt hat, komm, ich rufe den Alex, also den Veranstalter vom Ruhrpott Trio, den rufe ich jetzt an und hat dann nachgefragt und hat gesagt, können wir auf jeden Fall was machen und dann habe ich halt am Ruhrpott Rodeo spielen können und das ankündigen können. Von da an sind dann super viele Sachen passiert, weil gerade auf dem Ruhrpott Rodeo haben viele Leute es gesehen und dann bin ich genau da rein in die Leute reingeraten, wo ich mich freue, dass die heute zu Shows kommen, also dass solche,
die du haben wolltest,
genau, so ein Schlag von Menschen sozusagen, ne, also die ich haben wollte. Das war mit der EP davor noch nicht so klar und mit dem Album Alkohol und Melancholie war es dann irgendwie klar, dass, also wenn man halt das, was man eigentlich was man da macht, genau auf die Leute stößt, die man auf der Straße, mit denen man sich auf der Straße auch gerne unterhält und bei Konzerten und die man auf Konzerten sieht, von Bands, die man gut findet, dann ist da für mich das Ziel halt ziemlich erreicht. Und jetzt habe ich mit der letzten Platte eigentlich das Gleiche nochmal gemacht und probiert, bessere Songs zu machen, stimmmäßig noch einen draufzulegen, Texte halt noch, also alles einen Ticken besser zu machen. Aber halt, das ist jetzt da, wo ich mich super wohlfühle in dieser Ecke als Solo-Artist. Quasi in einem Genre stattzufinden, wo es eigentlich total verpönt ist, wenn man keine Band hat. Solo-Artist
sein.
Genau, das ist doch tatsächlich immer so ein bisschen schwierig, wie ich das immer verpacke oder wie man das halt sagt. Das ist halt, also es ist auf jeden Fall ganz am Anfang, also mir sagen auch immer Leute, dass es halt eigentlich nicht cool ist, so Gastmusiker. Aber das Konzept Gastmusiker ist halt da eigentlich anders. Das sind halt Freunde, die teilweise auch in anderen Bands spielen, die halt können, aber ich habe halt sehr hohe Fluktuation von Gig zu Gig. Mal ist der am Bass, mal der am Schlagzeug, aber es funktioniert halt alles und macht auch alles irgendwie Bock und das Qualitätslevel ist auch okay, weil die Leute halt sehr gut sind.
Die Leute erwarten so, bei so Punkrock erwarten die Leute wahrscheinlich immer so, ja, das sind so vier Kumpels und die im Probenraum haben die sich getroffen, haben die Songs zusammen gemacht, im Schweiß ihres Angesichts, hart daran gearbeitet, alle zusammen sind da mit ihren Herzen drin und
literweise
haben auch
Bier
keine getrunken. Wahl, ne? Entweder ist es Knast oder Musik, so. Man muss, die nehmen zusammen Drogen und so, ne, es ist irgendwie so eine
dabei kann man auch alleine Drogen
nehmen. Kann man alleine super Drogen nehmen, genau.
Ja, aber eigentlich finde ich dein Konzept ja ziemlich gut. Also wenn ich jetzt hier aus der Gegend wäre, weißt du, dann würde ich mit anderen Musikern, die ich aus anderen Bands schon kenne oder schon mal gesehen habe, zusammen auf der Bühne sehen, da finde ich das eigentlich ziemlich cool.
Ich finde gerade auch ganz cool, dass es eben auch ein bisschen was anderes ist, weil das in der Punk-Szene nicht so viel passiert.
So üblich ist.
Aber klar, wie du gesagt hast, die Leute sind da dran halt nicht so gewohnt.
Genau, es hat halt diesen Touch von am Reißbrett, Marketing,
also Casting-Band.
Genau, Casting-Band-mäßig. Das hat halt diesen Touch und den Ruf, das ist ja so das Schlimmste, was man im Banding halt sein kann.
Ja,
so
ein konstruiertes Projekt.
Genau, konstruiertes Projekt.
Also ist einem wahrscheinlich wichtig, dass du eben auch immer kommunizierst, du machst das alles selbst und bist eben,
ja, genau,
bis zu einem gewissen Grad ist es eben DIY sozusagen.
Genau.
Ich meine, auch dein Label ist, der Dackelton ist ja, glaube ich, jetzt auch keine Riesenbude und keine Division of BMG oder irgendwie sowas.
Nee.
Also das muss man wahrscheinlich dann auch einfach realistisch und transparent vermitteln. Dann kapieren die Leute vielleicht auch irgendwann, dass das jetzt nicht so ein Kommerzprojekt ist.
Irgendwie. Nee, das nicht. Manchmal ist es halt schwierig, also allein wenn ich so Post formuliere, mache ich das jetzt mit wir und also es kommt auch drauf an, es gibt halt Zusammenhänge, da kommt wir halt cooler als ich, ist, was ja irgendwie klar ist und ich muss dann immer aufpassen, dass ich jetzt nicht zu viel ich da rein bringe. Aber ja, und dann halt, man kommt irgendwo an und ja, von der Band Many und so, ist halt immer manchmal ein bisschen kompliziert, so das zu erklären. Aber ergibt sich dann auch, ja.
Also sagst du quasi auch auf der Bühne, ich bin Many?
Oder wir, ich sage es mal so, Many. Mal so, ich muss da auf jeden Fall mal irgendwann
Konzept eine
Struktur
reinbringen.
Ja, halt schon eine Struktur reinbringen und ist auch irgendwie, ja, ich muss da ein Konzept reinbringen. Ich sag ganz oft, wir sind Many, wir waren Many, wir sind Many aus Aachen, hi, ich bin Many, was halt. Es vermischt sich noch und okay. Ich musste halt noch so.
Muss ich nochmal auf was einigen mit dir selbst.
Wie wär's ja, mit genau. Ich und die, wir sind Many?
Ja, also
ich finde, wir sind Many klingt ist schon irgendwie witziger auch.
Also ja, ich glaube.
Wir machen das ja auch. Wir haben ja auch einen Solo-Künstlernamen. Also ja. Es gibt ja auch Leute, die glauben, Johnny Deathshadow ist ein Solo. Es gibt Leute, die glauben, es ist ein Solo-Ding.
Ja.
Ich bin das halt und ich habe auch eine Band. Also nicht, weil wir es jemals behauptet hätten. Es gibt auch ein Interview, irgendwie, ich glaube, im Sonic Seducer, wo die Unterschrift ist, hallo, wir sind Johnny.
Ja.
Weil das eben genauso das Thema ist so, dass wir gesagt haben, die Band heißt Johnny Deathshadow, mein Künstlername ist Johnny Deathshadow und die Band heißt auch Johnny Deathshadow. Aber es sind zwei Entitäten, das muss man dann halt auch so ein bisschen trennen. Ja. Aber es gibt dann auch, dass Leute sagen, also ich habe mal für eine Tour verhandelt und dann wurde ich halt auch direkt angeschrieben und hat da geschrieben, ja, was brauchst du? Ja, und
genau.
So und wie viel Zeit, also du hast dann so und so viel Spielzeit, fand ich dann auch mal ganz witzig, ne? Und manchmal meine ich natürlich auch den Joke mit den anderen, so dass ich dann irgendwie behauptet, so
Band.
Johnny Deathshadow und die Band. Ich habe meine Liveband dabei. So, aber eigentlich ist es eben genau, wir sind Johnny Deathshadow dann.
Ja.
Das hat natürlich auch was. Und klar, das strahlt aber natürlich was anderes aus, als wenn du,
ja.
Wenn du sagst, ich bin Manny und die Jungs, die machen auch mit. Und bei einigen ist es natürlich klar, wie bei Casper, der hat auch eine Band live, zumindest normalerweise.
Ja, das genau.
Ist
ja.
Da ist völlig das klar, das ist Casper und der hat eine Band.
Die da steht aber auch spielt. Auf den Plakaten auch teilweise
da
Casper
keine,
und Band.
Ja, okay,
so, ne?
Gut, dann kann
oder,
man das so ein bisschen.
Also gibt es ja viele so.
Klarstellen.
Ja.
Was ist mit Würz? Also das ist ja Daniel Würz.
Bei Würz ist es
müssen
so ähnlich.
Wir hier über Würz reden.
Nee, wir sind, bei Würz wir sind ja hier bei so, Many. Ja. Nein, aber genau, der hat ja auf eine gewisse Art das gleiche Problem.
Ja.
Ich glaube aber, der hat eine hohe Konsistenz bei seiner Band.
Ja.
Das sind im Großen und Ganzen immer die gleichen Leute. Da kann man dann schon sagen, Würz ist auch die Band.
Aber würde ich auch sagen, ist wahrscheinlich ähnlich so, ne? Ja.
Fein, das heißt, das zweite Album ist draußen.
Genau.
Da waren wir jetzt, was passiert jetzt so?
Jetzt geht das Booking-Chaos
das schon wieder
los. Ja, ja, das ist echt, also ich komm tatsächlich kaum hinterher mit, nicht mit Anfragen. Das
ich dachte
geht.
Mit Absagen, du musst immer Nein sagen. Ja,
nee,
alle
ich,
wollen mich haben.
Ich habe ja so eine Booking-Angst, sage ich immer. Ich kann nicht gut absagen. Das ist auf jeden Fall auch ein Grund, warum irgendwann jemand das Booking übernehmen muss, weil ich jede sehr gute Show annehme und
jede Kneipe
absage.
Jede Kneipe
ich nehme alles
Fuffi und eine Kiste Bier
ich mache alles
bist also du dieses Jahr beim Ruhrpott Rodeo?
Nee, dieses Jahr hat es leider nicht geknappt. Ja.
Wusstet ihr Fun Fact, wer dieses Jahr auf dem Ruhrpott Rodeo spielt?
Blümchen.
Pyogenesis?
Nein, Blümchen. Nicht Pyogenesis. Blümchen.
Klar, fast
Blümchen mit Pyogenesis cool. Zusammen. Nein,
ja. Blümchen, ja, alte Punk Rock Legende.
Ja, die, also es ist ja so, dass die auf jeden Fall Punkrock-affin ist. Also wenn man mal so Interviews von früher so, dass deren Wurzeln sind auf jeden Fall auch irgendwie da. Und ansonsten ist das tatsächlich so ein bisschen so ein Running Gag, halt, wenn gefragt wird, welche Bands auf dem Ruhrpott-Rodeo spielen, haben oft Leute geschrieben, Blümchen.
Mhm. Und dann macht man den Running Gag mal wahr.
Genau, so, und geh mal über einen Campingplatz bei Festivals.
Ja, klar.
Also, ne?
Sowas ist ja immer lustig. Ich meine, ja. Bei Wacken gibt es auch die Tradition mit der Wackenfeuerwehrkapelle
ja, genau,
und Mambo-Kurt, also so Sachen, ja. Die eigentlich natürlich mit Metal nichts zu tun haben,
ja.
Aber die so ein, und da könnte man auch auf jedem Metal-Festival kannst du auch Scooter hinstellen oder.
Wisst genau. Ihr, Blümchen Captain hat Jack. Mir mein, Blümchen hat mir mein Idol kaputt gemacht.
Wen denn?
Ja, Bela B. Das war,
ja.
Also ich kam aus Hamburg und der Bela hat mal mit Fettes Brot zusammen so eine Art, ja, Geheimshow gespielt. Die haben wir zusammen auch einen Song zusammen gemacht.
Tanzverbot.
Ja, genau, ja, richtig. Stimmt. Und das war eigentlich auch ein ganz guter Song. Und die haben zusammen dementsprechend das auch so, ja, in der Fabrik gespielt. Da gab es ein Geheimkonzert.
Ja.
Und da war halt Blümchen und ist dann auf dem Weg zum Backstage-Bereich gewesen. Und
war die auch eingeladen?
Ja, ich weiß es nicht. Das war halt, die kam da durchs Publikum und geht dann halt zu diesem Backstage-Bereich. Und da habe ich dann Bela gesehen und dann so, boah, krass, Bela W., so mein Idol, so war ich auch richtiger Fanboy so. Und der hat dann die Blümchen so in Empfang genommen und umarmt.
Die Verräterin, die ja. Pop-Verräterin.
Ja, genau.
Und da wusstest du, Bela ist, der ist gar kein echter Punk.
Ja, ja, genau. Und ich dachte halt so, ey, das ist doch mein Idol. Was macht er denn mit der Blümchen da? Und
das bestätigt doch das Gerücht, dass Blümchen auf jeden Fall in der Punk-Szene irgendwie...
Ja, ja, natürlich, klar, aber das, es war ja auch wirklich so, dass dadurch halt meine Punkrock-Welt
kaputt ist. Bei Blümchen ist der Feind.
Er hat sich bei ihr angebiedert. So.
Ja, dieser Verräter.
Krass.
Kommerzschwein.
Gute Geschichte auf jeden Fall.
Da war ich halt auch so ein bisschen verbittert und auch enttäuscht. Also, wieso kennt Bela Blümchen oder Blümchen Bela und... War
also purer Neid.
Ja, warum
Eifersucht
kennt,
quasi.
Ja, warum kennen die mich nicht?
Du hast auch mal von
nicht?
Bela in den Arm genommen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe letztens das Blümchen-Comeback erlebt, da war ich auf so einer 90er-Party eingeladen.
Genau, auch irgendwo auch im Ruhrpott, oder?
Ja, genau, das war auf Schalke gewesen, in dem Stadion. Und das war mega, mega gut.
Also Ruhrpott-Rodeo können wir empfehlen für dieses Jahr?
Ja, definitiv. Also so jedes Jahr, aber dieses Jahr.
Aber dieses Jahr besonders, weil Blümchen ist unsere Live-Empfehlung dieses Jahr.
Ja, übrigens, bei dieser 90er-Party, oh mein Gott, jetzt reden wir schon über 90er-Musik. Da war das so, dass da halt ganz, ganz viele so eine Bands waren, die da...
Da so waren so
ich habe das live gesehen, natürlich.
Das ging von morgens um 12 bis abends 23.30 Uhr, wirklich.
Minutiös getaktet, ne?
Es war einfach ein Act nach dem nächsten. Und also diese Eurodance-Geschichte, das ist ja alles gleich. Das ist immer der gleiche Beat, das ist immer die gleiche Rhythmik so. Und ich bin fast wahnsinnig geworden. Und dann kam Blümchen auf die Bühne und sagte so, mein Name ist Blümchen. Alle so, könnt ihr mich sehen? Also, ja. Ich will euch in Grund und Boden raven. Und also, ja. Yeah. Und dann ging's los. Und ich dachte so, oh, endlich, geil. Endlich. Endlich mal ein anderer Beat und endlich mal auf die Schnauze. Ja, und da war halt Blümchen für mich so absolut Punkrock, weil es einfach schneller, lauter, aggressiver war. Und es war einfach mega geil. Also unbedingt angucken. Echt richtig gut.
Und deswegen, also auch wenn da viele jetzt dann irgendwie so sagen, was hat die auf dem Ruhrpott?
Nee, absolute Berechtigung.
Auf jeden Fall.
Ja. Mega.
Also,
gehst du hin?
Viel Playback. Ich weiß es noch nicht genau. Also ich habe an dem Wochenende halt auch zwei eigene Shows, was ein bisschen schade ist. Aber, also einfach, weil ich das Ruhrpott Rodeo feiere, aber ich guck mal, wie ich es hinkriege.
Ich glaube, das macht sie gut. Das wird sie gut hinkriegen.
Ja,
super. Kommen wir zum Ende nochmal einmal zurück zu dir.
Ja.
Man findet dich im Internet.
Genau.
Wahrscheinlich. www.mnni.de. Sehr gut. Instagram, Facebook hast du auch alles.
Ist alles auf der Homepage verlinkt.
Bei YouTube findet man dich, da werden wir auch unter der Episode, findet ihr auch in den Shownotes die entsprechenden Links. Wir sind zu finden auf www.bandleben.de. Bei Instagram sind wir auch zu finden.
Ja, da machen wir gleich noch ein schönes Bild.
Ja.
Story.
Nee, keine Story. Nur Bild.
Selfie machen wir. Der Jan ist da zuständig. Wir haben auf der Seite bei bandleben.de übrigens auch ein Kontaktformular, falls ihr Musiker seid und auch mal Bock habt, dann könnt ihr uns auch gerne schreiben. Dann kriege ich dann nicht nur Diätpillen-Spam über das Formular. Das wäre eigentlich auch mal ganz nett, mal was Echtes zu bekommen. Oder ich habe auch schon Grammatikkorrekturen bekommen. Aber wenn ihr Musiker seid, das hört und Bock habt, könnt ihr euch da auch gerne mal bewerben. Oder auch sonst, wenn ihr Feedback habt, bewertet uns gerne bei iTunes. 5 Sterne sind natürlich Pflicht. Schreibt, dass ihr einfach alles super findet an dem Podcast. Abonniert uns bei iTunes, wir sind bei Spotify. Hört und schaut Mannys Songs an. Hast du noch was du dringend loswerden willst?
Boah, so unter Druck kann ich gar nicht.
Kannst du nicht arbeiten?
Nee, einfach der Standard, checkt es aus, kommt auf die Konzerte.
Klickt Like.
Genau, boah, nee, bei Facebook.
Abonniert uns und lasst einen Kommentar da.
Ja, nee, war auf jeden Fall schön mit euch, also war ein cooles Gespräch.
Vielen Dank, dass du uns aufgenommen hast, dass du uns deine
Gastfreundschaft
gegeben hast. Danke für den Kaffee noch übrigens, danke.
Und uns Rede
das
und
weißt
Antwort
du doch gemacht. Jederzeit.
Das heißt, ich melde mich, wenn ich mal Probleme habe, dann melde ich mich bei dir.
Dann melde dich.
Super, dann Tschüssikowski.
Ciao. Tschüss.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ah. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.